Guten Morgen. Hi. Vielen Dank, liebe Lobpreiser, dass ihr uns mit reingenommen habt in die Gegenwart Gottes. Und ich freue mich richtig auf diesen Tag, auf diesen Gottesdienst, auch weil ich mich einfach sehr am Dani freue. Wer den Dani kennt, weiß, was er für ein cooler Typ ist. Und es ist einfach echt für uns eine Freude, dass du hier bist. Es ist für uns eine Freude, dass du die Jugendarbeit machst. Und es ist echt eine Freude, dass du sagst, du lässt dich heute taufen. Deswegen, ich freue mich richtig drauf. Vorab was ganz Wichtiges, ein Witz. Folgendes, eine Ehe ist so ein bisschen am Kriseln und der Mann hat das Gefühl, er könnte es dadurch lösen, dass er die Katze der Frau aussetzt. Und so macht er sich auf den Weg, so 20 Häuser entfernt von seinem Haus und denkt, er setzt jetzt da die Katze aus. Fährt dann wieder zurück, Katze ist schon zu Hause nach 10 Minuten, sie hat den Weg zurückgefunden. Okay, er überlegt, ich glaube, das war nicht weit genug, ich muss ein bisschen weiter fahren. Er fährt so ungefähr 6 Kilometer ins nächste Dorf, setzt die Katze aus. 20 Minuten später, die Katze ist wieder zu Hause. Und dann hat er die brennende Idee, okay, ich muss es einfach komplizierter gestalten. Und er fährt 30 Kilometer tief in den Wald rein, eine Schlucht runter, er fährt mit seinem Auto Wege, die er gar nicht fahren darf, nimmt nochmal 3 Abkreuzungen rechts und links und irgendwo hält er dann auf so einer Lichtung und küsst die Katze ein letztes Mal und sagt, es muss leider so sein, er setzt sie dort aus. Und so nach 30 Minuten rum klingelt das Telefon zu Hause und die Frau hebt ab und der Mann ist am Telefon und sagt, du, ist die Katze schon zu Hause? Und die Frau sagt, ja, und er sagt, kannst du mich mal ans Telefon holen, ich finde den Weg nicht mehr. es klappt nicht immer alles so, wie man es will, das ist vielleicht die Moral der Geschichte, aber in Wirklichkeit ist es einfach witzig, deswegen wollte ich es euch erzählen. Heute Taufe. Und ich habe mal so zurück überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal hier eine Taufe gefeiert, beziehungsweise habe ich hier gepredigt bei einer Taufe. Und das war, ganz genau gesprochen, am 21.14.2013, also vor 6 Jahren. Und das ist die Predigt, die ich damals gehalten habe. Und ich will mal fragen, ob noch jemand von euch weiß, was ganz genau jedes einzelne Beispiel war, das ich damals gefragt habe. Nein, weiß jemand den Vers noch ungefähr? Worum ging es so ganz grob? Erinnert sich? Taufe, ja genau, das lass mal zählen, perfekt. Das ist genau das, worum es ging. Nein, es ging um Galater 3, 27. Und da heißt es, ich schreibe euch das einmal auf. Galater 3, 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid. Ihr habt, wer weiß es, was haben wir? Genau. Ihr habt Christus angezogen. Das war der Vers und ich möchte heute nochmal über diesen Vers predigen, weil ich mich nochmal damit beschäftigt habe und gemerkt habe, wow, da ist noch so viel mehr drin, als ich dachte. Und vor allem hat mich eine Sache besonders angesprochen, die ich mit euch teilen will. Es geht also um das Angezogensein. Und vielleicht fragt sich der eine oder der andere, warum hat dieser Mann diesen total übergroßen Panama-Hut die ganze Zeit auf? Es steht dir nicht schlecht, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen komisch. Er gehört auch nicht mir, gehört meiner Frau. Aber ich wollte einfach mal gucken, was macht es mit euch, wenn jemand was anzieht und was ja total klein ist, ja, einfach nur ein Hut. Was macht es mit euch und was macht es mit mir? Und ich finde es total interessant, hier geht es darum, dass wir Christus angezogen haben. Aber allein schon einen Hut anzuziehen, bedeutet, dass jeder einen dummen Spruch sagt, ja, das habe ich heute Morgen schon so 10-mal gehört. Die Kinder schauen dich an mit ganz großen Augen. Und mit mir macht es auch was. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen sommerlicher als sonst. Oder vielleicht auch eher so wie so ein Imker oder so. Aber es macht auf jeden Fall was mit mir. Und ich habe gedacht, das ist interessant. Ich habe ja nur einen Hut auf. Aber allein schon das verändert eure Beziehung zu mir. Und ihr wisst vielleicht nicht so richtig, ist das jetzt einfach sein neuer Style und ich sage am besten nichts. Oder ist das irgendwie eine dumme Idee vom Nico und ich muss es dringend benennen, solche Sachen nicht mehr zu machen? Also es macht was mit euch, aber es macht auch was mit mir. Und darum will ich mich heute drehen in dieser Predigt um die Frage, was bedeutet das, wenn Paulus sagt, wir haben Christus angezogen? Jetzt kann ich den Hut wieder ausziehen. Was bedeutet das? Was meint er damit? Kann man einen Menschen anziehen? Ich hoffe, ihr stolpert da erstmal, wenn ihr das lest. Ich hoffe, ihr denkt erstmal, boah, die Bibel ist total komisch. Ja? Wer von euch hat schon mal so einen Menschen angezogen? Macht man normalerweise nicht. Aber wenn es in der Bibel steht, dann denken wir immer gleich, ja klar, wir haben Christus angezogen. Und ich glaube, es lohnt sich mal kurz innezuhalten und zu überlegen, was genau sagt Paulus hier? Und was bedeutet das für Daniel, aber auch für uns, dass wir Christus angezogen haben? Und ich glaube, fast immer, wenn wir einen Bibeltext anschauen, ist der Kontext, in dem dieser Bibelvers steht, total zentral, denn dadurch wissen wir, was Paulus eigentlich damit sagen wollte an dieser Stelle. Und das ist auch das, was ich ergänzen will zu der Predigt vor 6 Jahren, falls ihr das damals vermisst habt. Und genau, deswegen, da tauchen wir ein, Galater 3, und ich bete noch zu Beginn. Jesus, wir haben dich angezogen. Und ganz ehrlich, ich würde gern wissen, was das bedeutet. Ich wünsche mir, Vater, dass du zu uns heute Morgen sprichst und uns das erklärst, was es bedeutet, dich angezogen zu haben. Und ich bitte dich, dass das nicht nur einfach eine Idee ist oder nette Worte, sondern dass das was mit unseren Herzen macht heute Morgen. Heiliger Geist, wir brauchen das, dass du uns begegnest, dass wir merken, dass du hier bist, dass das lebendig wird und du weißt auch, wie wir heute Morgen hier sitzen, was wir mitgebracht haben, was uns noch im Kopf rumschwirrt, auch an welchem Punkt wir gerade sind im Glauben. Und ich bitte dich einfach, dass du uns genau da abholst, wo wir sind und dass wir hinter und in all den menschlichen Worten deine Stimme hören. Amen. Wer von euch hat schon mal eine Aussage aus dem Kontext gerissen gehört und dann hatte sie eine andere Bedeutung? Ja, passiert sehr oft. Allein, ich war gestern auf einer Trauung, da wird ja öfter mal das Wort gesagt, ja, ich will. Wenn man jetzt einfach nur sagt, du, es ist schrecklich, er hat gesagt, ja, ich will. Dann muss man den Kontext wissen, was das bedeutet. In welchem Kontext hat er gesagt, ja, ich will? Und dann könnte man sagen, irgendwie bei der Pommesbude hat er gesagt, ja, ich will noch eine Portion und die Pommes waren aber aus und das war schrecklich. Das war ja wahrscheinlich an, was ihr gedacht habt, oder? Nee. Oder jemand ist in einem Trennungsgespräch, in einer Beziehung und die Person fragt, ist das wirklich dein letzter Wille, willst du gehen? Und die Person sagt, ja, ich will. Merkt ihr, der Kontext von dem gleichen Satz macht eine völlig andere Bedeutung aus diesen Worten, ja, ich will. Und ich glaube, so ist es auch bei diesem Satz, denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Je nachdem, in welchem Kontext dieser Vers steht, verändert sich die Bedeutung. Und deswegen will ich mit euch einfach ganz kurz anschauen, was ist denn der Kontext von diesem Vers im Galaterbrief? Das ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, die sehr herausgefordert war durch eine bestimmte Sache. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und ich lese euch einfach mal ganz kurz vor. Der Vers steht in Vers 27 und das ist fast das Ende des Kapitels, so der Abschluss von diesem Abschnitt. Und ich lese euch vor ab Vers 17, worüber Paulus da spricht. Worum geht es ihm denn da, wenn er das sagt? Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, aber nur bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wird. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz eingeschlossen, eingesperrt auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle seid auf Christus getauft worden. Ihr habt Christus angezogen. Interessant, oder? War euch klar, dass das der Kontext ist von diesem Vers? Worum geht es im Kontext? Um welches Thema? Was würdet ihr sagen? Religiosität, welches Wort kommt ganz oft? Gesetz. Gesetz. Der Kontext von diesem Vers, und wir merken hier, der Vers fängt ja nicht einfach an, ihr alle, die auf Christus Jesus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, sondern hier steht ein Denn. Das heißt, mit diesem Satz wird was begründet. Und zwar das, was davor kommt. Es geht in diesem Abschnitt um die Rolle und die Funktion des Gesetzes für die Christen. Um die Frage, was brauchen wir für Regeln, um als Christen leben zu können? Wie ist das mit den ganzen Geboten, die Gott gegeben hat im Alten Testament? Was ist damit? Was ist die Funktion des Gesetzes für die Christen? Und auf irgendeine Art und Weise antwortet der Vers auf diese Frage. Und das will ich mit euch kurz beleuchten, weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die uns auch heute sehr beschäftigt. Ich nehme euch kurz mit rein in die Situation in der Gemeinde in Galatien. Paulus spricht fast nur über das Gesetz in dieser Gemeinde. Warum? Weil diese Gemeinde eine bestimmte Ausrichtung hatte. Und zwar hatten die ein sogenanntes Jesus-Plus-Evangelium. Die hatten Jesus schon dabei. Das war auch alles gut. Auferstanden, gekreuzigt, Jesus der Retter. Aber sie haben gesagt, das allein reicht nicht. Wir brauchen auch noch das Gesetz. Und das haben sie daran gezeigt, dass wenn es drauf ankam, nämlich zum Beispiel die Heiden dazu kamen und mit ihnen essen wollten, dass sie gesagt haben, wir als christliche Juden, als messianische Juden, können natürlich nicht mit den Heiden zusammen essen, denn das steht ganz klar im Gesetz, im Alten Testament, dass wir mit den Heiden keine Gemeinschaft haben können. Und selbstverständlich müssen wir auch weiterhin unsere Jungs beschneiden, denn immerhin steht im 4. Buch Mose, dass es eine ewige Ordnung ist für jeden Israeliten, sein Kind beschneiden zu lassen. Steht dort. Das heißt, die haben schon an Jesus geglaubt, aber die haben auch geglaubt, dass es bestimmte Gesetze gibt, die es zu halten gilt und nicht nur einfach, um irgendwie mit diesen Gesetzen Gott zu gefallen, sondern wir merken das an dem, was Paulus sagt in Vers 21. Sie haben geglaubt, dass das Gesetz eine Rolle dabei spielt, uns lebendig zu machen. Das war nicht irgendwie so ein toter Gehorsam den Gesetzen gegenüber, sondern es war die Vorstellung, ja, das mit Jesus ist gut und mit dem Heiligen Geist, aber wir brauchen auch Prinzipien, wir brauchen auch bestimmte Gesetze, Regeln, die uns helfen, in die Lebendigkeit mit Jesus reinzukommen. Wer kennt das? Wer kennt diese auch Erklärung, die ja irgendwie so einleuchtend ist, oder? Weil man hat ja nicht das Gefühl, dass sich das widerspricht. Man hat ja auch das Gefühl, naja, das steht ja auch beides in der Bibel und irgendwie Jesus sagt ja auch, es soll kein i-Tüpfelchen vom Gesetz vergehen und dann macht man sich ganz schnell irgendwie so ein Jesus-Plus-Evangelium. Und genau darauf antwortet Paulus in dieser Stelle und er erklärt ganz klar, was die Funktion des Gesetzes in Wirklichkeit ist und wie wir dann, wenn das Gesetz nicht dafür dient, uns lebendig zu machen, ja, wie wir dann bitte so leben können, dass es uns und unseren Mitmenschen gut tut. Wie dann? Und er erklärt ganz kurz mit zwei Bildern, was die Funktion des Gesetzes ist. Aber bevor ich darauf eingehe, will ich einfach ganz kurz benennen, dass ich ganz oft erlebe, wie auch wir Christen heute, 2019, oft ein Riesenbedürfnis haben nach klareren Regeln. Ja? Wie oft kommt jemand auf mich zu und sagt, Nico, sag doch bitte einfach, das ist die Regel und das nicht. Wenn ihr das macht, passiert das. Wenn ihr das macht, passiert das. Wer so und so sich verhält, der ist draußen. Wer so und so sich verhält, der ist drin. Das ist alles Gesetz. Ja? Und ich merke, dass wir so eine Sehnsucht danach haben, weil uns das Sicherheit gibt. Und weil wir das Gefühl haben, dass wenn wir wissen, wer was hier für, keine Ahnung, wer hier Lobpreis machen darf und wann man predigen darf, wie man dazu gelebt haben muss, wenn man das weiß, hat man das Gefühl, jetzt stehe ich auf sicherem Boden. Und dieses Gesetz gibt dir eine Sicherheit, ich glaube, sie gibt dir eine falsche Sicherheit, aber sie gibt dir eine. Und deswegen merke ich, dass diese Frage, die Paulus hier verhandelt, heute in unserer Gemeinde, aber nicht nur hier, sondern an ganz vielen Orten, eine Riesenfrage ist. Wie leben wir Christen eigentlich mit all den ganzen Geboten, mit den ganzen Regeln, mit den ganzen Prinzipien, die dann oft auch aufgestellt werden von irgendwelchen neuen Pastoren und Leitern, die sagen, 10 Prinzipien Gottes. Und es ist alles gar nicht schlecht, ich will das nicht komplett in die Ecke drücken, aber ich sage euch gleich, warum Paulus das so kritisch sieht. Er sagt, das Gesetz hat genau 2 Funktionen und keine davon ist, uns lebendig zu machen. Die erste Funktion des Gesetzes, Was kam zuerst laut Paulus? Abraham. Und was hat Abraham gekriegt? Eine Verheißung. Und eine Verheißung ist ein Versprechen. Gott hat ihm zugesprochen, in dir werden gesegnet werden alle Menschen, alle Völker dieser Erde. Und das hat er ihm zugesprochen, ohne dass irgendein Gesetz ausgesprochen war, bevor all das kam. Und dann sagt Paulus, das Gesetz kam später. Wie viel später? 430 Jahre. Ist das eine wertende Aussage? Würde ich schon sagen. Paulus macht damit deutlich, das, was zuerst kommt, hat mehr Gewicht. Und jetzt sagt er, das Gesetz kommt also 430 Jahre später und fragt, was ist denn aber dann die Funktion des Gesetzes? Und er sagt in Vers 23, das erste Bild, bevor aber der Glaube kam, also bevor die Möglichkeit des Glaubens an Jesus Christus kam, wurden wir vom Gesetz in Haft gehalten. Ich weiß nicht, was in eurer Übersetzung steht, manche haben das so ein bisschen softer verwahrt oder so, aufbewahrt. Das griechische Wort ist Gefängnis. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz in Haft gehalten, eingesperrt auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Das heißt, die Funktion 1 ist Gefängnis. Das Gesetz hält dich gefangen. Und wie macht das Gesetz das? Es behaftet dich bei deinen Fehlern. Umso mehr du nach dem Gesetz leben willst, umso mehr du versuchst, Regeln einzuhalten, desto mehr wirst du merken, wie du es nicht hinkriegst. Und es fängt ja schon damit an, dass man sagt, ich nehme mir vor, ab jetzt jeden Morgen kalt zu duschen. Das ist eine klare Regel. Oder ich nehme mir vor, mindestens einmal die Woche meine Oma zu besuchen. Oder ich nehme mir vor, in der Gemeinde dies zu machen oder mehr Bibel zu lesen. Oder was ihr euch halt alles vornehmt. Und dann merkst du, wenn du die Regel hast, wie wenn die Regel dich plötzlich einsperrt in deinem eigenen Unvermögen. Und erst durch die Regel siehst du, wie du gar nicht kannst. Und dann kriegst du es eine Zeit lang hin und irgendwann schaffst du es doch nicht. Und ich weiß nicht, was ihr euch für Regeln gesetzt habt und auch für Gesetze, aber Paulus ist der Meinung, dass das Gesetz in erster Linie offenbar macht, dass wir Hilfe brauchen. Er sagt, dass wir Sünder sind, dass wir eingeschlossen sind von der Sünde. Das ist die Funktion 1. Sie sperrt uns ein, das Gesetz sperrt uns ein und lässt uns nicht raus. Wer von euch schon mal eingesperrt war, nur für so ein paar Minuten, vielleicht als Kind, weil die Eltern die Türe zugeschlossen haben oder was auch immer, weiß, wie sich das anfühlt, nicht rauszukommen. Das ist kein cooles Gefühl. Und Paulus sagt, dass das Gesetz das mit uns macht. Deswegen bin ich super vorsichtig, Gesetze auszusprechen, weil ich weiß, dass sie die Tendenz haben, uns in ein Gefängnis zu stecken. Das ist die erste Funktion. Und dann die zweite Funktion, das zweite Bild, das er benutzt, kommt im nächsten Vers. Also ist das Gesetz, was steht dann da bei euch in der Übersetzung, unser Zuchtmeister, was steht noch? Hat noch jemand eine andere? Einen strengen Erzieher. Und es ist ganz wichtig, dass wir das richtige Bild hier nehmen. Im Griechischen steht hier Paidagogs, also Pädagoge. Aber ich muss euch jetzt gleich erklären, was damit gemeint ist. Man könnte das passend mit Aufseher oder Zuchtmeister übersetzen. Es gab im Griechischen zwei Worte für das, wie man kleine Jungen, Mädchen wurden meistens nicht gebildet, erzogen hat und gebildet hat. Und da gab es meistens Sklaven, die diese Funktionen ausgeführt haben, gab es zwei. Es gab den sogenannten Erzieher, das war der, der die Leute wirklich gebildet hat. Der hat denen was beigebracht, Bücher vorgelesen, irgendwelche Mathekünste und so weiter. Und dann gab es den Aufseher. Das war nicht der Erzieher. Der Aufseher hatte die einzige Aufgabe, zu kontrollieren, dass alle Aufgaben durchgeführt wurden und die Anstandsregeln durchzusetzen. Und diese Sklaven, das waren immer Sklaven, die das gemacht haben, haben ganz oft Gewalt benutzt. Ganz oft mit Schlägen und Peitschen. Es gab verschiedene Ausgrabungen, die zeigen, was da so benutzt wurde. Aber das war ein in jeder Hinsicht schmerzvolles Amt für die kleinen Jungen, die da dem Aufseher unterstellt waren. Und jetzt sagt Paulus, überlegt mal, was er sagt, wie krass das ist. Deswegen wollen die den auch ständig steinigen, den Paulus. Er sagt, das von Gott gegebene, heilige Gesetz. Und lest mal im Alten Testament, was für eine Vollmacht diesem Gesetz zugesprochen wird. Dieses heilige, gute Gesetz, was er ja auch benennt, sagt er, hat lediglich die Aufgabe, ein Zuchtmeister zu sein, ein Aufseher, der uns in Schach hält, bis was? Bis Jesus kommt. Können wir das einmal zusammen sagen auf 3, 1, 2, 3. Bis Jesus kommt. Paulus ist der Überzeugung, das Gesetz ist wichtig und es hat eine Funktion. Aber diese Funktion ist vorbei. In Römer 10 sagt der Christus, ist das Ende des Gesetzes, Römer 10, 3. Für Paulus ist es so, dass wenn du dich dem Gesetz unterstellst, den Regeln, dann ist es so, wie wenn du ständig jemand einlädst, der dich kontrolliert, der über die Augen schaut und der dich ab und zu auch richtig schön peitscht und schlägt. Wer hat es schon erlebt von euch? Diese Art von Leben. Und manche denken dann, das sei Gott, der sie erzieht. Paulus sagt, nee, nee. Das ist der Moment, wo du das Gesetz in dein Leben gelassen hast und es schlägt dich, denn das ist die einzige Aufgabe. Okay, das ist die Situation von dem Vers und jetzt lasst uns anschauen, was hat denn Paulus jetzt für eine Antwort auf diese Frage, ja was denn dann? Nico, ganz ehrlich, und das haben die Juden damals noch viel mehr gemacht, wenn wir unsere Söhne nicht mehr beschneiden lassen, wenn wir die Sabbatgebote nicht mehr halten, wenn wir nicht mehr die Speisevorschriften einhalten, dann bricht hier Chaos aus, richtig? Das ist doch die große Angst, das sagen mir immer die Leute. Nico, wenn du nicht klare Regeln aufstellst, wenn ihr als Gemeindeleitung nicht X, Y, Z, dann kann ja jeder machen, was er will, richtig? Und dann haben wir hier Chaos, nachher lebt dann der eine so und der andere so. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht von Gott gewollt sein. Und für die Galater war das noch viel, viel zugespitzter. Die haben gesagt, für uns ist klar, das Gesetz ist unsere Möglichkeit, auch unsere ganzen schlechten Begierden in Zaum zu halten. Das ist unsere Chance, uns eine Regel zu setzen, die uns hilft, nicht völlig auszuticken. Man hat sich die Vorstellung gemacht, dass man den bösen Trieb durch die Beschneidung abschneidet. Und ich glaube, es ist schon herausfordernd, wenn Paulus jetzt also erstmal sagt, das Gesetz vorbei und jetzt ist dieses große Loch. Was dann? Wir müssen ja irgendwie leben. Und jetzt kommt der Hammer. Dann sagt er, Leute, ihr seid doch nicht allein. Ihr, nachdem der Glauben gekommen ist, seid nicht mehr unter einem Aufseher. Lass das mal in dein Herz sinken. Du bist nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Das ist nicht mehr deine Identität. Wenn dein Leben so aussieht, das kann sein, dass es noch eine Weile dauert, bis das ankommt in deinem Leben. Aber von Gott her ist klar, du stehst nicht mehr unter einem Aufseher, unter einem Zuchtmeister. Sondern ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Ihr habt Christus angezogen. Und ich glaube, dass Paulus mit dieser Formulierung, dass wir Christus angezogen haben, antwortet auf die Frage, wie wir jetzt leben können, sollen und dürfen. Was machen wir denn, wenn wir kein Gesetz mehr haben? Sind wir dann allein? Nein, wir haben Christus. Wir haben doch ihn. Und jetzt will ich euch einfach mal ganz kurz noch was zeigen. Ich habe euch ja vorher gezeigt, was das mit uns macht, wenn wir was anhaben, oder? Ich habe vorher den Hut angehabt und das war ja nur so ein kleines Ding. Das ist eine Adidas-Jacke aus den 70er Jahren, habe ich in Berlin in einem Second-Hand-Shop gefunden. Aber wenn ich die jetzt anhabe und hier vorne predige, fühlt sich für mich sofort anders an. Fühlt sich irgendwie lockerer an, entspannter, auch ein bisschen cooler. Vielleicht bewege ich mich eher so ein bisschen in den Knien, ein bisschen an zu Beatboxen. Und ich merke auch an eurer Reaktion, wenn ihr jetzt hier in den Gottesdienst reinkommt und mich so seht, macht das was mit euch? Ist irgendwie so eine andere Kategorie, der Nico plötzlich. Wenn ich mein Jackett anhab und euch herzlich begrüße, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wunderschön, dass Sie zur sonntäglichen Tombola hier nach Scharnhausen gekommen sind. Nein, aber das macht was mit euch, wie ihr auf mich reagiert. Aber viel wichtiger, Paulus ist der Meinung, dass es was mit uns macht, wenn wir wissen, was wir anhaben. Ich werde mich anders bewegen im Jackett. Meine Bewegungen sind langsamer. Die sind irgendwie theatralischer. Ich fühle mich wichtiger. Ich fühle mich schicker, ja? Es macht was mit mir, wenn ich weiß, was ich anhab. Und noch als letztes Beispiel, weil ich finde das so spürbar. Alles nur für euch, meine Freunde. So, mit Daunenweste und Schal. Ich sehe nicht nur anders aus, ich fühle mich nicht nur anders, sondern ich spüre tatsächlich eine andere Wärme durch das, was ich anhab. Und das ist das Argument von Paulus, dass er sagt, Leute, unterschätzt doch nicht, was es bedeutet, dass ihr Christus anhabt. Der ist so viel stärker als jedes Gesetz, es jemals sein kann. Wenn es irgendwas gibt, was du in deinem Leben in den Griff kriegen musst, dann wird Jesus es mit dir hinkriegen. Denn der ist dir so nah, der ist dir näher als dein Atem. Warum vertrauen wir so viel auf äußere Regeln, wenn der Herr der Welt in uns wohnt? Warum vertrauen wir nicht ihm und der Kraft seiner Auferstehung, dem Heiligen Geist, der in uns wohnt? Paulus sagt, vertraut ihm, er wird es hinkriegen in eurem Leben. Und er wird es so hinkriegen, wie er in Hesekiel 36 sagt, dass dein Herz es tun will, dass es sich nicht anfühlt, wie wenn du dich zwingen musst, irgendwie wieder zu vergeben, sondern dass dein Herz dazu springt und sagt, ich will. Das ist das, was Jesus in Nachfolge tut. Das andere ist alles äußerlich. Und wenn ich nur jetzt 3 Minuten in dieser Weste hier predige, dann merke ich, wie alles in mir warm wird. Und diese Wärme kommt hoffentlich auch dann auf euch rüber, indem ich vielleicht einfach ein bisschen geduldiger bin, ein bisschen liebevoller bin. Und das ist ja nur eine blöde Weste. Was macht es, wenn die Liebe in Person, Jesus Christus, unser Gewand ist? Glaubt ihr, dass uns das beeinflusst? Glaubt ihr, dass er auf uns abfärbt? Und genau das ist das, was Paulus nicht checkt bei den Galatern. Dass er sagt, ihr habt es doch gekriegt, ihr habt doch am Anfang verstanden, Kapitel 3. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Für ihn ist klar, die haben doch schon erkannt, da ist was Neues in ihr Leben gekommen. Und jetzt wollen sie zurück zum Alten. Und ich sag euch, wir gehen nicht zurück zum Alten. Nicht hier. Jesus hat uns ein neues Leben gegeben als Töchter und Söhne Gottes. Und in dieser Freiheit und in dieser Kraft vertrauen wir ihm, dass er uns alles beibringt, was wir brauchen. Und dieses Vertrauen stärkt unsere Beziehung zu ihm, weil wir ihn brauchen. Und es gibt viele Fälle, die sind nicht leicht. Und dann fragen wir nach. Herr, ich check's nicht ganz. In dieser Regel ist es ganz klar, aber ich spüre, wenn ich in Beziehung mit dir lebe, dann muss ich irgendwie nochmal hinhören. Was genau ist dran für diese Person? Was genau ist dran für diese Situation? Und plötzlich wird es was Lebendiges. Aber Paulus hat klar ausgesprochen, ihr seid nicht mehr unter einem Aufseher, denn ihr habt Christus angezogen. Amen? Okay, und das ist das, was unser Daniel Blessing in wenigen Minuten sichtbar machen wird, dass er sagt, das ist mein Bekenntnis, ist mein Glaube, dass dieser Jesus Christus nicht nur irgendwie jemand ist, an den ich glaube im Himmel, sondern dass er mein Gewand ist, dass er der ist, der mich komplett umschließt. Und dieses Umschlossensein wird nirgends deutlicher wie im Wasser. Das Wasser hüllt dich komplett ein. Es gibt nichts, es gibt keinen Ort, der trocken bleibt. Ich hoffe, ich kriege das hin mit ihm. Aber deswegen taufen wir unter Wasser, weil dieses Bild so stark ist, komplett umschlossen zu sein, komplett eingelassen zu sein in eine neue Realität. Und Paulus sagt, das ist das, wer wir sind. Wir sind eingeschlossen in eine neue Umgebung, in eine Person. Und diese Person prägt uns, die spricht zu uns, die liebt uns, die vergibt uns. Und die macht was mit unseren Herzen. Amen. Ich bete noch und dann sind wir gespannt, auch ein paar Takte von dir zu hören, Dani. Vater, du weißt, was das mit uns macht, wenn wir das hören. Und du weißt auch, was wir schon alles gehört haben zum Thema Gesetz und zum Thema Regeln. Und ich bitte dich einfach, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo wir dir mehr vertrauen, deiner Kraft. Wo wir mehr glauben, wie nah du uns bist, Jesus. Und wie du uns ein völlig anderes Leben schenken willst, als das Leben im Gesetz. Ich bitte dich, dass du uns jetzt in die Freiheit rufst, da wo Menschen noch echt gefangen sind und das gar nicht kennen, diese Freiheit der Kinder Gottes, diese Freiheit vom Gesetz und diese Beziehung zu dir, da bitte ich dich, dass du heute Morgen den Ruf aussprichst und dass Menschen das ganz klar für sich hören, was deine Stimme ist. Und dass deine Stimme dieser Ruf des Adlers in die Freiheit ist und nicht des Hühnchens im Käfig, sagt, komm zurück in den Käfig, das ist nicht deine Stimme. Sprich du das, Jesus, für die, die das heute Morgen hören sollen. Und zeig du uns, was es bedeutet an den Punkten, wo wir merken, wir brauchen Leitung, wir brauchen Leitplanken, wir brauchen Orientierung. Zeig uns, wie wir das in Beziehung mit dir finden können und wie du uns alles zeigst, was wir brauchen. Amen.